aus Johannes 16, die Verse 23b folgende. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, Urtext, Amen, Amen. Ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen, wird es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Aber es kommt die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern frei heraus verkündigen werde von meinem Vater. An jedem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Sprechen zu ihm seine Jünger, siehe, nun redest du frei heraus und nicht mehr in Bildern. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst es nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet. Dein Jeher ist seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Meister, segne uns dein Wort. Das ist aus den Abschiedsreden. Jesus ist eigentlich der Schluss. Also danach betet Jesus noch, aber sprechen zu den Jüngern tut er danach nicht mehr. Johannes endet hier alles, was Jesus seinen Jüngern zu sagen hat. Und neben einer gewaltigen Zusage, mit der wir uns heute vor allem beschäftigen wollen, ist es natürlich auch das, was mich immer wieder staunen lässt. Und doch so war es. Da stehen sie, die Jünger, und sagen, jetzt redest du frei heraus, jetzt glauben wir. Und wenig später wird derselbe Jesus ins Kreuz geschlagen, verhaftet davor. Und was ist mit den großen Gläubigen, wo sind sie dahin? Fortgelaufen sind sie, die jetzt glauben wir gesagt haben. Wie schnell die Dinge sich doch ändern können. Am Ende aber sind sie nicht fortgelaufen, weil ihnen der auferstandene Jesus nachgelaufen ist. Und weil er ihnen nachgelaufen ist, sind sie nicht verloren gegangen. Denn wir Menschen sind alles Leute, denen Gott nachlaufen muss, um sie zu finden. Bei Ihnen auch. Bei unserem heutigen Schwerpunkt des Textes ist es unmöglich, das Ganze dieses riesigen Textes zu predigen, für mich zumindest. Als Luther gestorben ist, Martin Luther, einer, dem Gott auch sehr viel nachlaufen musste, fanden Freunde von ihm einen letzten Zettel. Dieser letzte Zettel Luthers sozusagen, seine letzten Worte an die Hinterbliebenen, an die Nachwelt. Ich will nicht den ganzen Zettel jetzt nehmen, nur ein kleiner Satzteil daraus. Auf diesem letzten Zettel stand auch drauf, wir sind Bettler. Das ist wahr. Wir sind Bettler. Das ist wahr. Schwerpunkt des Textes, den ich Ihnen vorgelesen habe, bittet, ist das Wort bittet. Damit fängt es an. Jesus nimmt das Wort bitten und sagt mit diesem Wort, was für uns wichtig ist. Es ist das Wort bitten, mit dem ich mich heute beschäftigen werde. Das Wort bitte, das ein kleines Kind schon lernen soll. Habt ihr als Eltern eine gute Aufgabe. Bitte sagen. Das Wort bitten im Griechischen kann man verschieden verwenden. Ich kann jetzt mit Ihnen hier nicht Grammatikstunde machen, aber das ist so, dass die Griechen für das gleiche Wort in verschiedenen Formen benutzen. Und je nachdem, wie sie es benutzen, hat es einen verschiedenen Inhalt, das Bitten. Wo wir einfach nur sagen Bitten, haben die für das gleiche Wort verschiedene Formen. Die häufigste Form ist Bitten in Geschäftsverhältnissen. Also, ich bitte Sie, senden Sie mir bis nächste Woche 200 Kilo Rasensamen. Probier aus. Ja? Und dann kommt der Rasensamen und ich bezahle ihn und alles ist gut. Ich habe gebeten, ja, aber ich habe auch bezahlt. Also bitten und dafür gebe ich etwas. Das ist die häufigste Form, bittet als Teil einer Handelsgeschichte. Es ist tückisch. Ganz viele Menschen, auch ganz bewährte Christen, denken oft, dass sie mit Gott in so einer Gestalt bitten. Ich erinnere mich an jemanden, der vor vielen, vielen Jahren, ist schon lange heimgegangen, und sagte, damals im Krieg, da saß ich so im Feuer und wusste nicht, wie ich da rauskomme. Und da habe ich gesagt, Jesus, wenn du mich hier rausholst, dann bete ich jeden Tag ein Vaterunser. Ein guter Handel. Und derjenige sagte, und ich habe es gehalten. Ich habe seit 1944 jeden Abend ein Vaterunser gebetet, weil ich das ja so ausgemacht hatte. Also die Treue ist bewundernswert. Aber das Bittverhältnis, was dahinter steht, ist nicht neutestamentlich. Unser guter Luther hätte gesagt, das ist Werkerei. Da handeln wir mit Gott was aus und dann kriegen wir das. Ich muss etwas geben können, damit ich etwas bekomme. Wenn ich also zum Nachbarn gehe und sage, bitte kannst du mir Mehl leihen, dann weiß ich schon, ich bringe ihm das Mehl auch zurück. Ja? Ich weiß, dass es mal Freunde von mir gab, die gesagt haben, da kommt die Nachbarin und bittet uns um Klopapier auszuleihen. Das hätten wir ihr doch auch so gegeben. Aber das ist so unser Denken, ja? Einer gibt und der andere, und so läuft das immer so hin und her. Das ist eine Art Handelsgesellschaft. Aber das Wort nimmt Jesus nicht. Wenn er vom Bitten spricht, nimmt er genau die andere Form. Er nimmt die Form, die der Grieche nimmt, wenn der Bettler an der Straße steht und einfach sagt, bitte, bitte, bitte. Der Bettler hat keine Rechtsformen. Der Bettler kann nichts zurückgeben. Der Bettler kann nichts tun. Er kann nur die Hand aufhalten, mehr nicht. Wer mit Gott bittet, der möge erkennen, dass er, wie sagte Luther, ein Bettler ist. Und nicht meint, man könne noch ein bisschen was raushandeln. Also ab heute esse ich nie mehr Schokolade, Herr. Dafür holst du mich aber von der schlechten Figur weg, ja? Ich esse stattdessen nämlich jetzt den neuesten Sahnebonbons. Also, ja. Nein, Gott ist kein Krämer, kein Kramladen, kein Händler, mit dem wir sozusagen etwas ausmachen, sondern Jesus sagt, bittet so wie der Bettler. Es gibt noch ein zweites Verhältnis, wo dieses Wort bitten so benutzt wird in der griechischen Sprache. Das ist, wo ein Kind zum Papa oder zur Mama kommt. Das Kind kann ja nicht wirklich das sozusagen ausgleichen, was es empfängt. Ein Generationenvertrag dann irgendwo ganz hinten. Aber es funktioniert gar nicht immer. Ja? Aber das Kind kriegt. Ja, ich habe mich da noch nie gefragt, wenn meine Sohn oder Tochter kam, kriege ich was zum Abendessen. Ich sage, dafür musst du jetzt dein Zimmer aufräumen und dann musst du deine Schuhe putzen und dann musst du das noch und das und das und das. Und wenn du das alles gemacht hast, dann kriegst du was zu essen. Ha, nein, was zu essen gibt so. Warum? Weil es ist mein Kind. Ich liebe es und ich werde für es sorgen. Und das werden die ganzen Taufeltern auch sagen, ihr werdet für eure Kinder sorgen. Dafür müssen die nicht brav und lieb sein als Gegenleistung. Das ist nicht schlecht, wenn sie brav und lieb sind. Aber das ist nicht die Gegenleistung. Und das ist auch geistlich wichtig. Ja? Sie bringen nicht Gegenleistungen, wenn sie mit Gott bitten. Wenn sie meinen, ich muss erst würdig genug sein, um zu kommen, dann brauchen sie nie hinkommen. Sie sind nie würdig genug. Wenn sie meinen, sie müssen erst gut werden, bevor sie mit Gott verhandeln, Gottes Willen, hoffnungslos. Wir sind Bettler. Aber Jesus sagt genau das. Er sagt, bittet so wie Kinder den Vater. Bittet so wie Bettler an der Straße. Weil der Vater hat euch lieb, sagt er selber in dem Text. Weil der Vater will euch geben. Und das Tolle daran ist, es macht an der Stelle jetzt keinen Unterschied, ob der vorbildlich fromme Pfarrer Alfred, was er überhaupt nicht ist, aber ist egal, ja, ob der bittet oder ob ein völlig armseliger Mensch ist, der kaum noch in seinem Leben zurechtkommt, wo alles schiefgegangen ist, wo die Nachbarn seinen Kopf schütteln. Und das ist völlig egal. Beide sind Bettler vor Gott. Da ist kein Unterschied. Das ist doch großartig eigentlich. Dass Sie und ich und keiner von uns hier sitzt keiner, der sagen kann, also ich habe da den besseren Draht. Dass die Leute immer sagen, Sie, Herr Pfarrer, Sie haben die besseren Beziehungen. Was für ein Unfug. Ich habe keine besseren Beziehungen. Sondern wir sind alle Bettler vor unserem Herrn. Bittet, sagt Jesus, bittet wie Bettler, bittet wie Kinder. Wow, toll. Wir können kommen, wie wir sind. Das Zweite, in Jesu Namen bitte. Das heißt, Jesus dazwischen stellen. Jesus sagt ja schon etwas Ungeheuerliches. Gell? Er sagt da wirklich, ja, was ihr vom Vater erbitten werdet, das wird er euch geben. Genau genommen, was er in meinem Namen bitten wird, wird er euch geben. Also er sagt, wenn wir den Namen Jesus zwischen uns und unsere Bitte stellen, dann wird uns Gott das geben. Einem Namen eines anderen bitten heißt, sich die Autorität des anderen zu eigen machen. Das hat jeder von uns schon mal gemacht, wo er Vitamin B brauchte. Ja? Ja, so sagt man, Vitamin Beziehung an der Stelle. Spielt die Beziehung jetzt doch eine Rolle. Nur eine Beziehung spielt eine Rolle. Und die ist von Gott aus schon geklärt. Jesus. Ich nehme im Namen eines anderen, das heißt, ich nehme dessen Autorität und sage, können Sie mir das und das machen. Und war das ganz einfach, der Bürgermeister hat zu mir gesagt, ich soll in seinem Namen Ihnen sagen, das und das und das. Dann wird die Sekretärin das machen. Im Zweifelsfall, weil sie mir nicht traut, kann ja passieren, wird sie nochmal nachfragen. Dann wird der Bürgermeister sagen, das habe ich gesagt, in meinem Namen, ja. Und dann muss sie es machen. Wenn wir in Jesu Namen bitten, dann stellen wir die Autorität Jesu zwischen uns und unsere Gebeten. Unsere Gebete. Wir kommen als Bettler und wie hat es neulich der Bettler vor meiner Tür gesagt? In Jesu Christi Namen bitte ich. Ich weiß zwar, dass das bei dem ein Betteltrick war, aber ich sah trotzdem meinen Herrn Jesus vor mir. Schwierig, gell? Da steht Jesus dazwischen. Und dann verspricht Jesus, wo ich dazwischen stehe, zwischen dir und deinen Bitten, da wird es dir der Vater geben. Oh. Darf ich denn ja alles bitten, oder? Hey, Jesus, ich hätte so gerne einen Land Rover. Das wäre cool. Ein kleines Quad dazu wäre auch noch gut. Außerdem könnte ich so einen kleinen Swimmingpool oder so eine Längenerweiterung in meinem Garten wirklich gut brauchen. In Jesu Namen? Warte mal. Wo liegt hier das Problem? Sie stellen den Namen Jesu zwischen sich und ihre Bitte. Sie stellen da nicht irgendjemand dazwischen und auch nicht irgendeinen großen Milliardär dazwischen, sondern sie stellen Jesus dazwischen, den Jesus, der gekreuzigt, gestorben und auferstanden ist. Den Jesus, dem andere Dinge wichtig sind. Und er wird Ihnen an dieser Stelle, wenn Sie halbwegs zuhören könnten, sagen, Ernest, du brauchst keinen Land Rover. Ach Jesus, vielleicht... Okay. Und die Längenerweiterung brauchst du auch nicht. Das brauchst du nicht, wenn du mit mir zusammen bist. Du brauchst andere Dinge. Ganz viele Bitten erledigen sich insofern von selbst, weil er steht dazwischen. Er wird uns geben. Das Zweite ist, nicht nur, dass er dazwischen steht, sondern das zweite kleine Wort, das beachtet werden muss, es heißt nicht, und der Vater gibt euch sofort. Das Modell hätte ich immer gerne. Sondern das ist Futur. Er wird geben. Also wenn du bittest, es gehört bei Gott dazu, dass die Dinge wachsen. Und wie wachsen Dinge? In der Regel langsam, bis auf ein paar ganz schnell wachsende komische Kräuter. Aber alles, was halbwegs gut und gescheit ist, wächst langsam. Du brauchst also auch ein bisschen Geduld. Aber grundsätzlich gilt, ich kann tatsächlich mit allem kommen. Und ich bitte, ich bettel und Jesus stellt sich dann, wenn ich in seinen Namen bete, dazwischen und dann sortiert sich vieles. Die Bettelkunde, wenn Sie dann Lehrgang machen wollen, ist ganz einfach, finden Sie in einem Gebet mit 7 Bitten. Vater unser. Es sind 7 Bitten, es ist nicht ein einziger Dankbitten. Und glaub ich, Jesus lehrt uns ein Gebet und dieses Gebet hat keinen Dank. Das sind nur Bitten. Ja, gib, 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 gib. Sag mal, Jesus. Er soll Danke sagen. Danke ist auch wichtig, aber an einer anderen Stelle. Aber wenn er sagt, wenn wir mit Gott reden sollen, das ist unser Stil. Wir sind und bleiben Bettler. Ja, in Jesu Namen heißt beten, heißt Jesus dazwischenstellen. Letzter wichtiger Gedanke. In Jesu Namen bitten, sagt er in diesem Text, hat zum Ziel vollkommene Freude. Vollkommene Freude. Also das Beten hat nicht zum Ziel, meine Mängel zu beheben. Das Beten ist nicht sozusagen eine Mängelbehebungsgeschichte. Immer wenn irgendwas nicht so gut läuft, bete ich und der Mangel wird behoben. So, ja, so. Das ist nicht. Sondern Jesus sagt, das Ziel von dem Bitten, Betteln, ist vollkommene Freude. Ich stelle mich mit meinem Namen dazwischen, sagt Jesus, um euch vollkommene Freude zu geben. Und nicht, um eure jeweiligen speziellen Nöte zu verwandeln. Das heißt, wir haben ein größeres Ziel. Das größere Ziel heißt, wachsen in der Freude. Beten als ein Freudenziel, eine Veranstaltung mit Freude als Ziel. Haben Sie das schon mal so gesehen? Also wenn Sie Gemeinde angucken, sind die Leute, die das wirklich wichtig finden und auch meines aktiven Gebet zu machen, Gemeindegebet, so, sind nicht viele. Sind nicht viele. Die meisten erleben das, ich selber schließe mich da nicht aus, oft auch als Last. Ach, beten muss ich ja auch noch. Nein, ihr sagt, Ziel des Betens ist Freude. Dass du dich freust, dass du entdeckst, wie Gott für dich sorgt, dass du entdeckst, wie Gott Dinge verändert, dass du entdeckst, wie gut du geborgen bist in Gottes Hand. Ziel ist Freude. Und deswegen darf man mit großen und kleinen Dingen kommen. Kleine Dinge, ja. Die Jugendkreislerin, die sagte, darf ich das wirklich Gott sagen, dass ich meinen Schlüssel verloren habe, dass ich ihn wiederfinde? Ich glaube, das darf ich nicht. Sag ich, wieso darfst du das nicht? Sein Ziel ist Freude. Bitte ihn. Und eine Woche später kommt sie und sagt, sie glauben es nicht an. Ich kam nach Hause und ich habe den Schlüssel gefunden. Ich habe ihn 2 Wochen gesucht. Und ich komme heim und er ist da. Gott ist an diesen Stellen ganz klein. Im Sinne von, er gibt Kleinigkeiten. Probieren Sie es aus. Er gibt ganz viel. Er macht uns Mut. Es macht ihm Freude, uns Freude zu bereiten. Und besonders kleine Freuden. Denn Gott ist das Kleine wichtig. Ich merke, Sie haben noch einen Haken alle. Also zumindest die meisten haben wir noch. Was ist jetzt, also Herr Alf, wir haben jetzt ganz viel ausgeschlossen, die unsinnigen Bitten, okay. Wir haben die Kleinigkeiten, okay. Aber jetzt gibt es doch da noch ein paar Dinge, da muss doch eigentlich das, was ich bitte und was Gott nicht gibt, da muss doch was nicht stimmen. Und meine Bitte ist doch echt gut. Da ist doch eine Not, ich bitte ihn, da reinzukommen. Da ist doch jemand schwer krank, ich bitte ihn, da hin zu helfen. Da ist doch jemand... Da muss er doch kommen. Wieso kommt er denn da nicht? Da geht es doch nicht um den Porsche. Da geht es doch nicht um den Range Rover. Da geht es doch um sowas gar nicht. Da geht es doch ums Eigentliche. Da geht es doch um die Not. Wieso kommt er denn da nicht? Was ist denn da los? Ich sage Ihnen ehrlich, ich kann es nicht perfekt beantworten. Ich würde es gerne. Ich will den Paulus und den neutestamentlichen Zeugen aber glauben, wenn sie sagen, wenn ihr zu Jesus gehört und von ihm geliebt seid, dann werden euch alle Dinge zum Besten dienen. Ich will ihm das abnehmen, dass selbst da, wo es komisch ist, er die Dinge irgendwie so hinbekommt und dass er manchmal eben einen anderen Blick hat. Auch an dieser Stelle so, und damit komme ich eigentlich zum für mich wichtigsten Punkt. Dieses Text hier, Johannes 16, da liegt Jesus sozusagen, da ist Jesus mit seinen Jüngern zusammen und es geht demnächst ins Sterben. Es geht demnächst in die größte Not. Ja, so Not, so große Not, dass er sogar rufen muss, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So eine Not, das ist so die tiefste. Das, was du manchmal, wenn du wirklich in tiefen Nöten bist, das Gefühl hast, jetzt, Gott, wo bist du jetzt? Bist du weg? Genau da geht er hin. Und genau da sagt er am Schluss des Textes, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Bedrängnis, heißt das wörtlich. Da seid ihr immer unter Druck, weil die Dinge nicht so laufen. Oder weil es schwierig ist. Aber seid getrost, seid mutig im Herzen. Ich habe die Welt überwunden, da steht eigentlich besiegt. Ich habe die Welt besiegt. Das sagt er zu einem Zeitpunkt, wo es vor ihm steht, nichts als Schmerz, Leid und Not. Sagt er, ich habe die Welt besiegt. Mit dieser Schwierigkeit gilt es als Christ zu leben. Wir nennen das auch das Kreuz. Das Kreuz, das im Leben steht, das einfach da ist und wir sind Nachfolger Jesu. Auch wenn wir ihn bitten, es ist das Kreuz da. Es ist nicht einfach weg. Und er nimmt es auch nicht immer weg. Ich habe Menschen, die sterben begleitet, die schwere Krankheiten begleitet. Er nimmt es nicht immer weg. Macht er manchmal. In seiner Großzügigkeit und Freude, die er schenken will, macht er ganz viel. Aber manchmal muss man doch unten durch. Manchmal hilft alles nichts. So wie Johann Hütlin. Johann Hütlin, kennst du ihn? Der hat heute seinen Todestag. Johann Hütlin, der erste evangelische Märtyrer Oberschwabens. 1527 ist er hier gestorben. In Meersburg hat man ihn hingerichtet. Mit einem Prozess, der nicht sauber war. Aber die Mächtigen, damals verbündet mit Kirchenleuten, hatten es nicht mit ihm. Und sie wollten ihn loswerden. Das war ein langer Prozess. Nach diesem Prozess dann hat man ihn zum Tode verurteilt. Und Hübling ging ins Sterben. Er hat die ganze Zeit versucht nachzuweiden. Er hat doch nichts Böses getan. Er hat doch nur die Bibel gelesen. Er hat nur versucht, die Bauern zu mäßigen, die im Aufstand sind, und sie zurückzurufen zum Wort. Er hat doch nur das alles versucht. Aber sie haben ihn nicht gehört. Sie wollten ihn loswerden. Und dann haben sie ihn auf den Scheiterhaufen geführt. Und was hat Hübling dort gemacht? Er hat gebetet. Magnificat hat er gebetet. Und dann hat er das große Gott, wir loben dich, gebetet. Und dann hat er am Schluss noch als allerletztes Wort, was die Zeugen gehört haben, einen Namen zwischen sich und alles gestellt. Erst hat er noch gesagt, ich vergebe meinen Henkern und allen, die mir was getan haben. Und dann hat er nur noch gesagt, Jesus. Und dann ist er gestorben. Die Not war nicht weggenommen. Hübling musste durch. Aber er wusste, ich stelle den einen Namen dazwischen, Jesus, weil der das auch so durchgemacht hat wie ich. Weil ich mit dem unterwegs bin. Wir haben ja ein weißes Kreuz, ein leeres Kreuz in der Osterzeit. Das Kreuz bleibt aber, weil wir wissen, als Christen bleiben wir unter dem Kreuz. Wir kommen nicht drüber, wir kommen nicht weg. Das wird nicht genommen. Aber es ist leer, jetzt gerade, um uns deutlich zu machen, er ist auferstanden und lebt. Er hat das Kreuz hinter sich gebracht und du wirst es auch hinter dich bringen. Und ihr werdet wieder froh werden. Wissen Sie, wie es im Johannesevangelium dann sichtbar wird, das froh werden? Die Jünger sind verzagt und verzweifelt. Jesus ist gestorben. Sie haben die Türen zugemacht. Sie haben Angst. Niemand darf mehr rein. Und dann kommt er durch die verschlossenen Türen. Er kommt in dieses Gebäude der Angst hinein und sagt, Friede sei mit euch. Und sie sehen seine Hände. Und sie sehen seine Seite. Und alle Angst geht nach hinten. Und aller Schmerz und alles Schwere geht nach hinten. Und es heißt, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Darum geht es eigentlich beim Beten, dass wir unseren Herrn sehen und entdecken, auch im Leid, auch in der Not. Ich muss zum Schluss kommen. Zum Schluss einfach noch einmal ganz praktisch. Bittet, sagt Jesus, und mein Vater wird euch geben. Ich möchte Ihnen Mut machen, es auszuprobieren. In Amerika gab es eine Untersuchung von Ehen. Ja, man hat unterschieden, festgestellt, dass jede zweite, dritte Ehe in den USA wird geschieden. Bei uns ist nicht viel besser. Ja. So, dann hat man Untersuchung gemacht, wie das ist bei Ehen, wo beide Ehepartner miteinander beten. Da hat man ein erschütterndes Ergebnis gehabt. Von Leuten, Ehepaaren, die miteinander beten, wird nur jede 1105. Ehe geschieden. Achtung, miteinander beten. Wo sie miteinander den Namen Jesus zwischen sich und ihre Beziehung stellen, da wird was verändert. Da geht auch mal was schief. Aber da ist eine neue Kraft. Ja. In Argentinien gab es einen kleinen Gebetskreis, einen Hauskreis in einer Gemeinde, die hatten eine völlig verrückte Idee. Die haben gesagt, okay, bevor wir uns wieder treffen zum Hauskreis, gehen wir mal bei jeder bei seinem Nachbarn vorbei. Und ja, und dann? Dann fragen wir die und sagen, heute ist Hauskreis, wir beten für sie, wir beten darum, ob sie irgendwas hätten, für das wir beten können. Können ja selber entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Und dann haben sie das gemacht, das war natürlich, boah, ja, zum Nachbarn gehen und sagen, ich bete für dich. Sie haben es gemacht. Manche Nachbarn haben den Kopf geschüttelt, manche Nachbarn haben die Tür wieder zugemacht. Aber manche Nachbarn haben auch gesagt, ach, wissen Sie, das und das und das bewegt mich. Dann haben sie dafür gebetet, ganz schlicht. Und eine Woche später sind sie wieder hingegangen und haben gesagt, das heißt, wir haben letzte Woche für sie gebetet. Hat sich was verändert? Ist was passiert? Und ganz erstaunlich war, bei ganz vielen ist was passiert. Hat sich was verändert? Es ist eine Wirklichkeit hineingekommen. Ich sage es mal, der Name Jesus hat was verändert. Und dann gab es die, bei denen sich nichts verändert hat. Die, bei denen mit dem Kreuz, sage ich mal so, die unten drunter bleiben mussten. Und selbst bei denen hat sich was verändert. Die haben nämlich plötzlich gemerkt, sie haben Nachbarn, sie haben Menschen, die sich für sie interessieren. Ganz übrigens am Rande, diese Gemeinde, in der man das angefangen hat, ist enorm gewachsen, weil die Leute gemerkt haben, Mensch, da sind ja Leute, die nehmen mich mit meiner Not ernst. Und die haben jemanden, der mit ihnen unterwegs ist. Ich möchte ihnen Mut machen. Probieren Sie es mal aus. Bitten in Jesu Namen, auf dass ihre Freude im Glauben vollkommen werde. Amen.